mit mir durch und ich möchte euch daran teilhaben lassen. Und ich wünsche mir, dass die Geschichte euch genauso bewegt wie mich. Aber bevor man diese Geschichte ein bisschen näher verstehen kann, braucht es noch so ein bisschen ein theologisches Futter. Und das theologische Futter, das wollen wir uns noch gemeinsam angucken. Ich bräuchte noch den Drücker, fällt mir gerade ein, der hat es vorher noch nicht ganz, egal. Und diese Geschichte von diesem theologischen Futter, ihr dürft mal die erste Folie einblenden. Ich glaube, dass dieser erste Vers, oh ja, den habe ich sogar selber liegen lassen. Danke. Ja, das ist die Hitze, Spaß. Okay. Vielleicht hat Jesus diesen Satz so formuliert. So jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, seine Mutter, seine Frau, seine Kinder, seinen Bruder, seine Schwester und auch sein ganzes Leben. Der kann nicht mein Jünger sein. So jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, seine Mutter, seine Frau, seine Kinder, seinen Bruder, seine Schwester und auch sein ganzes Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Vielleicht hätte Jesus diesen Vers auch so gesagt, wenn ihr meine Jünger werden wollt, dann werdet einsam. Wenn ihr meine Jünger werden wollt, dann fangt an, einsam zu werden. Schaut euch das mal an. Wenn du deinen Vater hast, wenn du deine Mutter hast, deine Frau hast, deine Kinder hast, deine Schwester, deinen Bruder und dein ganzes Leben, ja, wer bleibt da noch übrig? Du. Dann bist du einsam. Werdet einsam. Ich möchte zwei Pflöcke vielleicht mal am Anfang von dieser Predigt reinhauen. Ich glaube, dass dieser Vers uns zum einen sagen möchte, der Ruf in die Nachfolge, der macht dich zum Einzelnen. Und der zweite, du kannst dich nicht entscheiden, ob du jetzt da einzeln werden willst oder nicht, sondern Jesus hat eine Bedingung aufgestellt. Und das ist, dass du einsam, einzeln wirst, zunächst einmal. Dieser Vers hat ja schon auch eine gewisse Spannung. Irgendwas darin lässt uns doch aufhorchen. Und ich glaube, was uns in diesem Vers aufhorchen lässt, das ist das, dass wir einsam werden sollen. Wisst ihr, einsam hat immer ein Problem. Nämlich, ich bin plötzlich verantwortlich. Ich kann dieses Einsamsein und die Verantwortung, die sich da mir trägt, nicht wegschieben. Ich kann mich plötzlich nicht mehr hinter Menschen verstecken und kann nicht mehr sagen, hey, Jesus, gerade kann ich nicht wirklich nachfolgen, weil du weißt ja, der macht es doch genau gleich. Oder eigentlich muss ich gerade noch den oder denjenigen mich um den kümmern, gerade habe ich nur nicht wirklich Zeit. Oder das Haus, das da vielleicht ein Leck hat oder vielleicht noch unbedingt jetzt das gemacht werden muss oder im Beruf. Vielleicht läuft es gerade ganz gut oder vielleicht auch ganz schlecht, aber deshalb hast du jetzt gerade keine Zeit. Immer möglichst versuchen, die Verantwortung wegzuschieben. Und Jesus sagt, werdet einsam, damit ihr endlich die Verantwortung tragt. Warum will Jesus, dass wir einsam werden? Ich glaube, ein ganz dicker Punkt, warum das Jesus sagt, ist, damit wir uns ganz auf ihn fokussieren. Er möchte ganz gerne die Nummer 1 sein. Ich zeichne das mal hier hin, so ein Nummer 1 Schild. Ich mache mal hier so ein N hin. So, rahmen wir noch ein. Gut, zeichnen kriege ich keinen Preis. Aber das will Jesus. Ich glaube, er ruft uns in diese Einsamkeit, weil er möchte, dass wir uns ganz auf ihn fokussieren. Weil wenn wir einsam sind und alle anderen Dinge von uns weg sind, dann können wir uns endlich auf diesen Jesus konzentrieren. Der Jesus möchte, dass wir ihn in unserem Leben an die Stelle einsetzen. Und das gelingt ihm, indem er uns von allen anderen erstmal trennt. Das ist ein Hintergrund, warum Jesus die Nummer 1 sein möchte. Jesus möchte die Nummer 1 sein in unserem Leben, weil er eine ganz besondere Rolle hat. Jesus ist Mittler. Jesus vermittelt zwischen allem in dieser Welt. Ihr kennt dieses Bild, ich male es euch mal hier fiktiv auf. Hier ist der Mensch, hier ist Gott und da mitten ist so dieser Graben und dann ist da in der Mitte das Kreuz. Ihr kennt dieses Bild und das ist der Weg, wo du zu Gott kommen kannst. Jesus ist dein Mittler. Jesus ist Mittler in deinem Leben. Ich will hier mal so ein G hinmalen. G für Gott. Oh. Die Deckel gehen immer echt schwer. Naja, hier ein G für Gott. Dieser Jesus will dein Mittler sein zwischen dir und Gott. Ich mache mal ein Du, also ein D für dich, okay? Das bist du. Jesus will die Nummer eins sein, dass er zwischen dir und Gott vermitteln kann. Aber ich glaube, wir machen einen Riesenfehler, wenn wir glauben, dass sich hier die Mittlerschaft erledigt hat. Wenn wir sagen, okay, wir brauchen diesen Jesus nur hierfür, damit wir über diese Nummer eins, diesen Jesus, zu Gott kommen können. Ich glaube, dann denken wir zu kurz. Und Jesus erzählt uns das in diesem Vers. Es gibt nämlich noch einen Punkt. Ich mache mal hier ein W hin. W für Welt. W für deinen Nächsten. Der andere, der mit dir noch unterwegs ist. Der Acker, der dir gehört. Das Haus, das dir gehört. In Johannes 1, Vers 3, da steht, alles ist durch mich und für mich geschaffen. Jesus ist nicht nur hier der Mittler zwischen dir und Gott, sondern Jesus ist der Mittler von allem. Jesus ist der Mittler von allem, auch dein Weg zur Welt, der Weg zum Nächsten, der geht über Jesus. Wir denken zu kurz, wenn wir sagen, damit hat sich's erledigt, mit der Brücke zu Gott. Jesus ist überall der Mittler. Wisst ihr, wir denken manchmal, es gibt so eine direkte Verbindung, so eine unmittelbare Verbindung und wir glauben, dass es vielleicht manchmal, zack, ich kann direkt zu Gott kommen. Ich brauche diesen Jesus nicht. Wie viele Menschen erzählen uns davon, der Jesus brauchst du nicht, du kannst auch so mit Gott Kontakt haben. Oder wie viele Menschen erzählen uns davon oder leben uns das vor, dass eine Beziehung zwischen dir und Menschen auch ohne Jesus funktioniert. Wieso brauche ich, um meinen Acker zu bewirtschaften, diesen Jesus? Wieso brauche ich, um ein Haus zu bauen, mein Haus zu verwalten, meine Familie zu leiten? Warum brauche ich da diesen Jesus? Ich glaube, dass das die Götter dieser Welt sind. Die Götter dieser Welt, die gaukeln uns vor, dass es direkte Verbindungen gibt. Dass es unmittelbare Verbindungen zu Menschen gibt. Sie behaupten, du kannst sofort mit dieser Welt connecten, den Jesus, den kannst du da mal rauslassen. Die behaupten, um mit Gott in Kontakt zu kommen, hey, da brauchst du diesen Jesus nicht. Aber das ist ein Trug. Ich sag's mal, meine Worte, die verarschen uns. Die behaupten, dass ich mit Gott sofort ohne Jesus in Kontakt kommen kann oder ich zu meinem Nächsten einfach so Kontakt halten kann, ohne diesen Jesus. Und ich will hier mal einen roten Strich durchmachen. Das gibt es nicht. Man kann das vielleicht versuchen zu leben und so tun, als würde das funktionieren. Und vielleicht funktioniert es auch annäherungsweise. Aber Jesus sagt uns, er will Mittler sein. Alles ist durch mich und für mich geschaffen. Alles, egal welche Bindungen wir eingehen in unserem Leben. Ob das der andere ist oder etwas anderes oder Gott. Das muss alles über diesen Jesus laufen. Und diese Bindungen, diese direkten Verbindungen, die wir glauben, leben zu können, die hindern uns am Glauben. Die hindern uns am Gehorsam. Das ist eine Täuschung und deshalb redet Jesus hier davon. Brecht mit diesen Dingen. brecht mit eurem Vater, brecht mit eurer Mutter, mit eurer Frau, brecht mit all dem, was euer Leben macht, weil solange ihr hier direkte Verbindungen habt, macht ihr einen Fehler. Deshalb schreibt hier Jesus, dass wir all das, was in der Welt ist, hassen sollen, weil es für alles einen Mittler gibt und der heißt Jesus. Alles soll und muss über diesen Jesus laufen. Und deshalb macht uns Jesus einsam, dass wir unseren Fokus auf diesen Jesus lenken. Wie vollzieht sich so ein Bruch, den von dem Jesus erzählt? Ich glaube, Abraham, der ist so ein Mann, der uns das ganz gut zeigen kann. Ich glaube, so ein Bruch mit der Welt oder mit diesen anderen, von denen wir hier gerade sprechen, ich glaube, da kann uns Abraham ganz gut helfen. Nämlich Abraham, ich will es mal nennen, der hat einen sichtbaren Bruch vollzogen und einen unsichtbaren Bruch. Sichtbar würde ich vielleicht das nennen, was, wenn wir uns jetzt in der Nachfolge für Jesus entscheiden, dass die anderen plötzlich mitkriegen. Jo, der wird völlig anders, der verändert sich total. Und der unsichtbare Bruch, da würde ich sagen, das ist was, was bei dir drin passiert. Wovon die anderen vielleicht gar nichts mitbekommen, aber du dein Leben da ein Stück weit veränderst. In Genesis 12, Vers 1, da ruft Gott diesen Abraham und sagt, mit dir habe ich was Großes vor. Und in Genesis 1 steht dann, und Abraham verlässt seine Freundschaften und sein Vaterland. Abraham muss aufgrund des Rufes, wo Gott ihn ruft, sein Vaterland verlassen und seine Freundschaften beenden. Abraham wird plötzlich einsam. Ein Bruch, der sich sichtbar vollzieht. Abraham muss sich entscheiden. Und ich glaube, bei Abraham finden wir auch so einen unsichtbaren Bruch. Die Opferung seines Sohnes Isaak. Dieser Isaak, auf dem ruht nämlich diese ganze Verheißung. Sein erstgeborener Sohn, und den soll Abraham töten, den soll Abraham opfern. Würde Abraham diesen Sohn opfern, dann würde seine gesamte Verheißung kaputt gehen. Und auf der anderen Seite haben wir diesen Vater Abraham, der ein Mann des Glaubens ist. Und die beiden gehen auf diesen Berg und plötzlich wird dieser Abraham in seinem Herzen ganz einsam. Er steht ganz allein vor Gott. Und er muss entscheiden, opfer ich meinen Sohn oder opfer ich ihn nicht. Und wenn das Isaak ist und das Abraham, dann haben die so eine Verbindung. Eine direkte Verbindung, vielleicht wie hier Abraham und Isaak, ganz direkt. Aber Abraham ist ein Mann des Glaubens. Und er weiß, dass alles, was er an Verbindungen eingeht, über diesen Gott geht. Und deshalb sprengt an diesem Tag, wo er seinen Sohn opfern soll, Abraham diese Verbindung. Weil Abraham weiß, hier geht meine Verbindung zu meinem Sohn Isaak, der geht über diesen Jesus. Gott hat Abraham hier herausgefordert. Er wollte wissen, hat Abraham zu seinem Sohn eine direkte Verbindung oder hat er es verstanden und seine Verbindung geht tatsächlich über diesen Jesus. Und augenscheinlich, da kam ja dann der Widder und das Ganze hat sich dann schlussendlich erledigt, er musste seinen Sohn nicht opfern. Sie kommen runter von diesem Berg, wo er hätte seinen Sohn opfern sollen. Augenscheinlich hat sich nichts verändert. Die beiden kommen zu ihren Knechten runter, wie sie gegangen sind. Aber dort oben hat sich was wesentlich verändert. Es war ein innerer Bruch. Die Verbindung, die schien so zu sein. Abraham hat Gott bewiesen, dass er einen Mittler dazwischen gesetzt hat. Und er ist Jesus. Ein Fazit. Es gibt keine Bindungen in unserem Leben, die nicht durch Jesus vermittelt sind. Wir laufen einen Irrtum, wenn wir glauben, dass wir selber direkte Verbindungen pflegen können. Ob das zu Gott ist oder ob es zur Welt ist. Es gibt keine direkten Verbindungen. Alles in unserem Leben läuft über Jesus. Ich möchte euch ein Beispiel machen, drei Beispiele. Ich habe ein Handy. Ich kann mit diesem Handy meine Frau anrufen. Jetzt kann ich einem Irrtum glauben, nämlich, dass wenn ich sie anrufe, das Signal von meinem Handy direkt zu ihrem Handy geht. Aber wer sich ein bisschen näher mit Handys auskennt, der weiß, dass mein Signal, das ich zu Miri sende, zuerst zu einem Satelliten hochgeht. Und dieser Satellit, der gibt das Signal weiter an Miri. Und egal, wen ich anrufe, mein Signal geht immer zuerst zu dem Satelliten und dann geht es zu dem anderen. Und genauso soll es bei uns Christen, die wir in der Nachfolge stehen, auch sein. Unser Signal, egal zu wem wir es senden, ob es zu dem Acker ist, den wir bepflanzen, zu Gott ist oder zu einem anderen, der neben uns sitzt, unsere Verbindung soll immer zuerst über Jesus gehen. Ein anderes Beispiel. Viele Menschen behaupten, dass man Gott in der Schöpfung erkennen kann. Ohne Jesus. Sie sagen, dass man in der Schöpfung Gott erkennen kann, ohne Jesus überhaupt damit einzubeziehen. Aber wisst ihr, es braucht überall diesen Mittler. Wir können das Positive in der Schöpfung und das Positive in dem, was Gott geschaffen hat, nur erkennen, wenn wir über Jesus gehen. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und noch ein drittes Beispiel. Da ist der andere. Da ist vielleicht eine Kluft zwischen dir und dem anderen. Vielleicht was ganz Einfaches, einfach eine Distanz. Vielleicht ist er neu in der Gemeinde oder vielleicht ist er neu hergezogen. Oder vielleicht ist er einfach anders. Vielleicht kommst du mit seiner Art nicht wirklich zurecht und du merkst, hier ist einfach eine Distanz. Natürlich kannst du es mit deiner eigenen Liebe versuchen, mit deiner Offenheit. Vielleicht bist du so ein offener Charakter und du gehst auf ihn zu und versuchst, diese Distanz zu überwinden. Oder vielleicht habt ihr natürliche Verbindungen. Ihr kommt vielleicht aus dem gleichen Ort und könnt dann vielleicht da ein Gespräch aufbauen. Aber ich glaube, dass die Annahme falsch ist, wenn wir glauben, durch eine direkte Verbindung unsere Klüfte, die wir mit dem anderen haben, zu lösen zu können. Ich glaube, dass plötzlich Fürbitte eine ganz neue Kraft entfaltet. Wenn wir die Distanz zu unserem Nächsten überwinden wollen, ist der Weg wie immer über Jesus. Und wenn wir uns wünschen, irgendetwas für diesen anderen, dann sollte das über Fürbitte geschehen. Und wenn wir wirkliche Gemeinschaft mit jemand haben möchten, dann wird die erste echte Gemeinschaft die sein, dass wir mit unserem anderen eine gemeinsame Gebetsgemeinschaft machen. Weil die erste und echte gemeinsame Verbindung die sein wird, dass wir uns über Jesus treffen. Und es gilt uns eine Verheißung. Natürlich, wie ihr merkt, wir sind Einzelne. Wir sollen brechen mit all dem, was uns daran hindert, allein Jesus als die Nummer eins zu haben. Das hilft uns wiederum aber, dass wir diese Mittlerschaft erkennen und leben können. Und in dieser Nachfolge, in der wir zunächst mal Einsame sind, fragt Petrus Jesus Folgendes. Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Und dann sagt Jesus, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der verlässt Haus, Bruder, Schwester, Vater, Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfältig empfange. Das ist eine Zusage, die ich euch mitgeben kann. Auch wenn wir allein gerufen sind und allein in der Nachfolge stehen, wissen wir doch, dass wir eine Gemeinschaft haben, nämlich unter Christen. Die Gemeinde ist unsere neue Gemeinschaft. Und wir wissen, wenn wir uns aufopfern für Jesus, er wird es uns hundertfältig zurückgeben. Und ich habe euch am Anfang von dieser Geschichte erzählt, die mich bewegt und die mich beschäftigt. Ich habe vor ein paar Tagen einen Jungen kennengelernt. Eigentlich ganz normal und gleich wie alle anderen auch. Auch wenn ihr euch Mühe gebt, ihr werdet diesen Jungen nicht kennen. Und dieser Junge, der hat sich an einem Abend für Jesus entschieden. Eigentlich jetzt nichts sonderlich, ganz Neues, kommt vor. Aber eine Sache war bei ihm anders wie bei allen anderen. Dieser Junge hat sich schon mal entschieden für diesen Jesus. Und er kommt zu mir, etwa 12, 13 Jahre alt, ein kleines Herz, und er weint bitterlich. Und er sagt, ich möchte so gern diesem Jesus nachfolgen, aber ich kann nicht. Wenn ich zu Hause bete und mein Vater sieht mich, dann schlägt er mich. Wenn ich daheim von diesem Jesus erzähle, dann kommt mein Bruder und droht mir. Wenn ich mein Leben für Jesus gebe und mich entscheide für diesen Jesus, dann habe ich ein Problem mit meiner Verwandtschaft. Ich ziehe meine Ehre, meine Familie in den Bruch. Und ich merke plötzlich, wie dieser kleine Junge mir das Evangelium erklärt. Dieser Junge möchte ganz gerne Jesus nachfolgen. Und wir haben sein Leben Jesus übergeben. Aber er hat mir erklärt, was das heißt, was dieser Vers von vorher bedeutet. Dieser Junge hat verstanden, dass er einzeln werden muss. Er allein steht vor Gott. Er hat verstanden, dass er hier einen Bruch ziehen muss. Er betet heimlich vorm Essen in seinem Zimmer. Er hat verstanden, dass er mit seinem Vater brechen muss, wenn er Jesus nachfolgen will. Und er hat verstanden, dass er Jesus braucht in allen Bereichen seines Lebens und dass er bisher Verbindungen hat zu seinen Brüdern, zu seiner Familie, die direkt sind. Und er möchte jetzt diesen Jesus dazwischen schalten, weil er gemerkt hat, dass da was anders dann ist. Dieser kleine Junge hat mir diesen Vers geholfen zu verstehen. Und ich habe dieses Wort hassen mit Absicht dort stehen lassen, weil ich glaube, dieses Wort etwas Treffendes beschreibt. Matthäus versucht es anders zu umschiffen, aber der Junge hat mir gezeigt, dass dieser Vers eine Sache von uns verlangt: radikale Nachfolge. Und ich glaube, dass dieses Wort hassen steht für eine radikale Nachfolge. Dieser Junge hat sich entschieden, für Jesus unterwegs zu sein. Er hat keinen in seinem Umfeld, der irgendwas mit Jesus zu tun hat. Und er muss ganz allein kämpfen. Er wird einsam. Und wie schön, dass ich ihm die Verheißung geben konnte: Du wirst das, was du verloren hast, das wirst du hundertfach zurückkommen. Und ich will dich heute Abend einfach fragen: Hast du es dir schon gemütlich gemacht? Oder gibt es vielleicht noch Bereiche, wo du direkte Verbindungen hast? Ich wünsche dir, dass du dir diesen kleinen Jungen als Vorbild nimmst und diesem Jesus radikal nachfolgst, weil es lohnt sich. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns alle in deiner Hand hast. Und du siehst all diejenigen, die heute nicht kommen konnten, weil vielleicht das Wochenende heiß war, voll war. Wir legen sie in deine Hand. Wir legen dir auch all die in deine Hand, die in unserer Politik Führung praktizieren. Wir bitten dich um unsere Politik, unsere Leiter, dass du sie recht führst und dass sie das erkennen, dass es überall dich als den Mittler braucht. Amen.